Es ist Pflaumenzeit oder Pflaumenkuchenzeit und mit den Pflaumen kommen auch die Wespen wieder und nerven. Dieses Jahr soll angeblich ein ganz besonders schlimmes oder starkes Wespenjahr sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe heute jemanden zu Gast, der das weiß. Mein WWF-Kollege Florian Lauer. Er ist so eine Art Wespenversteher. Er verantwortet beim WWF das sogenannte Bromi-Projekt. Dabei geht es darum, die Überlebenschancen für Insekten wieder zu verbessern. Und zu den Insekten gehören bekanntlich auch die schwarz-gelben Plagegeister. Hallo Florian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ist es denn nun wirklich ein Wespenjahr oder eher nicht? Oder ist es die übliche Sommerloch-Story, dass jetzt die Wespen wieder kommen und uns nerven?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also lokal kann es gut sein, dass viel mehr Wespen vorhanden sind, insbesondere als letztes Jahr. Letztes Jahr war kein gutes Wespenjahr, weil es lange kalt und feucht war. Dann vergammeln viele Wespenköniginnen und können keinen Staat aufbauen. Und dieses Jahr war es lange trocken und warm, also haben mehr Wespenköniginnen überlebt und es konnten mehr Staaten sich gründen.
Okay, also wir werden das mal weiter beobachten. So ganz genau zählt jetzt auch keiner nach. Ich habe dieses Jahr komischerweise noch nicht so viele, aber das ist vielleicht dann auch subjektive Wahrnehmung oder ich muss erstmal anfangen, Kuchen zu backen. Wieso sind die jetzt besonders scharf auf Pflaumenkuchen?
Ja, das kommt jetzt mit der Zeit. Im Jahr ist es ja so, am Anfang sind ganz wenige im Staat, weil jeder Staat muss sich ja erstmal entwickeln. Die fangen ja mit der Königin an, die dann Eier legt. Und jetzt, Juli, August, haben sie so ihre maximale Größe erreicht. Das sind mehrere tausend Individuen pro Staat. Und zeitgleich werden immer weniger Nachkommen gelegt. Die Wespen sammeln Insekten und auch Fleisch. Das sieht man ja teilweise, wenn sie am Frühstücksfleisch nagen, für ihre Jungen und kriegen dafür so einen Zuckertropfen als Dankeschön.
Ach, von den Larven dann, oder wie?
Genau, die Larven geben solch einen Zuckertropfen ab und den brauchen die Wespen zum Fliegen. Da aber immer weniger Wespenlarven da sind, ist halt auch immer weniger Zucker da und somit gieren sie nach dem Zucker, der leider halt dann auch im Pflaumenkuchen vorhanden ist.
Ah, okay, das heißt, normalerweise kriegen sie das von ihrem Nachwuchs und weil es weniger Nachwuchs gibt, weil die jetzt irgendwie groß sind und selber rumfliegen, müssen sie sich den Zucker woanders her besorgen.
Was man vielleicht ansprechen könnte, ist, dass dieses Jahr, also insbesondere dieses Jahr, durch den mangelnden Regen die Wespen vielleicht noch ein bisschen intensiver nach Zucker suchen oder nach dem sogenannten Pflaumenkuchen. Denn wenn es trocken ist, haben die Pflanzen weniger Wasser, weniger Feuchtigkeit zur Verfügung. Das bedeutet, sie produzieren weniger Nektar, die Bäume haben weniger Ausfluss an ihren Stämmen oder an Wunden und somit fehlt diese wichtige Zuckerquelle zusätzlich zu den Larven und die Wespen können dann vermehrt bei uns an die Tische kommen. Also nochmal ein negativer Effekt des Klimawandels.
Also das heißt, auf der einen Seite gibt es durch das trockene Frühjahr möglicherweise mehr Wespen als sonst und wahrscheinlich sind die auch besonders hungrig, weil sie nicht so viel zu fressen finden aufgrund der hohen Temperaturen.
Genau, also auch besonders auch aufgrund der langanhaltenden starken Trockenheit.
Andere Frage, ich habe mir so ein Wespennetz mal angeschaut. Ich hatte letztes Jahr oder wir hatten letztes Jahr in unserem Glas, unserer Glasmülltonne ein Wespennest, sagt man ja. War interessant, muss ich sagen. Das ist ja wie aus Papier. Dafür braucht man da auch Zucker oder wie ist das? Ich habe irgendwo gelesen, die Wespen wären die Erfinder des Papiers.
Genau, aber dafür brauchen sie keinen Zucker, sondern je nach Wespenart wird entweder trockenes oder morsches Holz verwendet. Das sieht man dann an der unterschiedlichen Farbe der Wespennester. Also entweder grau oder gelblich-braun, wie es so zum Beispiel bei der Hornisse der Fall ist.
Okay, also mein Nest oder nicht mein Nest, sondern das Nest von meinen Wespen oder auch nicht meinen Wespen, sondern die, die bei uns gewohnt haben letztes Jahr, das war grau. Was waren das jetzt für welche?
Da gibt es ganz viele unterschiedliche. Nur bei dem gelben Nest kann man dann relativ sicher sagen, das können nur eine Hornisse oder die gemeine Wespe gewesen sein. Mhm. Fast alle anderen Wespen machen graue Nester. Und Da ist es dann schwierig zu unterscheiden, nur wenn man nur die Farbe hat.
Okay. Du hast vorhin gesagt, da leben mehr als 1.000, 2.000, 3.000, ich habe irgendwo gelesen, 12.000 Individuen in so einem Nest. Und die werden bis zu 2 Meter groß. So groß war das Ding nicht. Und irgendwann im Herbst war es dann auch verlassen. Und dann hat es meine Tochter mit in die Schule genommen.
Na schön. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Wespenarten in Deutschland. Alleine von den sogenannten Stechwespen, also Wespen, die einen Stechstachel haben, haben wir ca. 620 Arten. Und bei dieser enormen Vielfalt ist es so, dass nur 2 davon diese nervigen sind, die uns immer am Esstisch stören.
Das ist die deutsche und die, hör genau zu, die gemeine Wespe. Also die deutsche,
genau,
und die gemeine. Das sind wahrscheinlich auch die, die es am meisten gibt, oder?
Genau, das sind die häufigsten. Wobei dort gemein nicht von gemein, sondern eher vom Lateinischen gewöhnlich kommt.
Kann man die unterscheiden als Laie? Also ich habe irgendwo gesehen, die eine hat irgendwie 2 Punkte zwischen den Augen. So genau gucke ich eigentlich nicht hin. Und die andere hat irgendwie so einen ankerförmigen Fleck. Für mich ist irgendwie Wespe Wespe eigentlich.
Genau, an vielen anderen kann man die als Laie nicht unterscheiden. Das ist eigentlich so der Hauptfaktor. Hm. Es gibt noch recht ähnlich aussehende Wespen. Das sind die sogenannten Feldwespen, wovon wir auch mehrere Arten haben, die eigentlich komplett unaggressiv sind. Und die kann man ganz leicht unterscheiden, denn die lassen im Flug ihre Beine hängen. Wenn man also eine Wespe sieht, die im Flug ganz lange Beine hat, dann ist es eine von den ungefährlichen Feldwespen.
Ah, okay, die nerven auch nicht so gut.
Nein, aber wenn man die in die Hand nimmt, dann stechen die schon. Also man sollte die auch in Ruhe lassen.
Okay, du hast gesagt 620 Wespenarten in Deutschland. Habe ich das richtig verstanden? Woanders habe ich irgendwo von viel wenigeren Arten gelesen. Sagen wir mal ein bisschen mehr dazu. Weltweit gibt es sogar 100.000, da habe ich irgendwo gefunden. Mhm. Wobei 80% davon gar nicht stechen können, weil sie gar keinen Stachel haben.
Genau, also ganz viele können gar nicht stechen. Also die ganzen Stupfwespenarten, die können uns gar nicht stechen, weil das ein reiner Legestachel ist zum Eierlegen. Also vor den Stupfwespen, das ist auch die artenreichste Insektenfamilie, haben wir allein in Deutschland 10.000 Arten.
Okay, von denen kriegen wir wahrscheinlich die wenigsten überhaupt jemals zu Gesicht.
Genau, weil halt auch ganz viele sehr klein sind, weil sie ihre Eier zum Beispiel in Blattläuse reinlegen oder ähnliches. Und die Unterschiede, die du gefunden hast zu den weniger Arten, da kommt es ganz darauf an, auf welcher Ebene wir gucken. Sprich, ich habe jetzt von den Stechwespen genannt. Wenn man jetzt allein von den nahen Verwandten der Wespe ausgeht, sprich die Familie da drumherum, dann sind wir bei 100 Arten in Deutschland. Mhm. Also es gibt in diesem System ganz viele unterschiedliche Bereiche.
Okay, aber besondere Bekanntschaft machen wir eben immer mit der deutschen Wespe und mit der gemeinen Wespe. Und meine Kinder fragen mich immer, die braucht doch kein Mensch. Sind die für was gut?
Ja, auf jeden Fall. Die haben viele nützliche Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr die Wespen bei euch nicht hättet, hättet ihr sehr wahrscheinlich viel mehr Mücken, viel mehr Fliegen und Ähnliches. Weil die Wespen jagen diese anderen Insekten und füttern damit ihre Jungen. Zudem besuchen sie ganz viele Blüten, maßgeblich halt auch, um Nektar aufzunehmen und sorgen dabei auch zu einem gewissen Umfang für die Bestäubung.
Aber da sind es wahrscheinlich doch eher Spezialisten, weil ich habe auch gut recherchiert, dass die Mundwerkzeuge der Wespe irgendwie nicht so richtig super sind, was Bestäubung angeht. Aber es gibt so ein paar Spezialfälle, wie zum Beispiel die Feige, die wird von Wespen bestäubt.
Genau, die Feige wird ausschließlich von Wespen bestäubt, aber alle Wespen, auch die gemeine und die deutsche Wespe, besuchen Blüten, um Nektar aufzunehmen, weil sie den ja zum Flug benötigen. Und dabei kommt es ganz unbedarft halt auch zu einem gewissen Grad, zu einer Bestäubung. Mhm. Kein großer Umfang, aber wie wir das ja wissen, Kleinvieh macht Mist. Und da kommt einiges bei 7 bis zu 10.000 Individuen pro Start, kommt dann schon einiges zusammen.
Mhm. Andererseits ernähren die sich eben nicht nur von Nektar, sondern vor allen Dingen auch von anderen Insekten, hast du gesagt. Gut, kann man sagen, wir haben sowieso ein Insektensterben, brauchen wir vielleicht die Wespen nicht. Aber ich denke, was auch spannend sein könnte, ist, sie gehen ja auch auf Schädlinge von Wäldern. Also fressen die Borkenkäfer eigentlich?
Borkenkäfer kommen sich schlecht dran. Was sie da fressen, sind hauptsächlich so blattfressende Schmetterlingsraupen. Und damit schützen sie natürlich auch den Wald. Mhm. Und das ist bei den Wespen so, die Erwachsenen fressen gar kein Fleisch und keine Insekten mehr. Die sind sozusagen Vegetarier geworden. Nur die Larven brauchen diese eiweißreiche Nahrung.
Aber man kann doch manchmal so Wespen beobachten, wenn sie so eine Scheibe Wurst, da schneiden sie ja so ein Stück raus. Das heißt, sie fressen nicht selber, sondern bringen die ihrer Brut sozusagen.
Genau, die haben dann einen Kropf, in dem die das speichern und damit bringen sie das dann ihren Larven im Nest.
Interessant. Okay, dann haben wir über den Stachel geredet. Wofür brauchen die den eigentlich?
Das ist zur Abwehr, wenn sie sich bedroht fühlen, damit sie sich verteidigen können oder halt auch, damit sie ihr Nest verteidigen können, was sie dann ja maßgeblich tun.
Ist es eigentlich bei den Wespen wie bei den Bienen auch, dass dann nur die Weibchen stechen oder machen die das alle?
Nee, es können nur die Weibchen stechen. Die Männchen haben nur einen Paarungsapparat und können nicht stechen.
Gut, also hütet euch vor den weiblichen Wespen. Die Männchen sind egal. Sehen die genauso aus?
Fast genauso. Die sind minimal unterschiedlich. Also als Laie ist das schwierig, das zu unterscheiden.
Okay, das hilft also nichts. Ich kann mich erinnern, als Kind hat mir ein Buch, das hieß Die Wüste lebt, war ein Fotoband. Und da kämpfte eine Wespe mit einer Vogelspinne. Und dann legte sie gewann, wäre viel kleiner als die Vogelspinne war. Sie hat dann aber die Spinne gelähmt und dann in dieses lebende Tier ihre Eier reingelegt. Ist jetzt nicht so die sympathischste Art der Fortpflanzung, oder?
Nee, aber es ist hochinteressant. Also es gibt gerade bei solchen Wespen, also bei den Wegwespen und ähnlichen hochinteressante Arten, wie zum Beispiel die Seelenfresserwespe, die heißt lustigerweise dann mit Nachnamen im Lateinischen Dementor von Harry Potter.
Dementor, die Seelenfresserwespe, ah, sehr schön.
Genau, und die paralysiert ihre Beute. Es wird vermutet, durch bestimmte Duftstoffe wird sie dann, sagen wir mal, willenlos gemacht.
Boah, du bist aber trotzdem ein Wespenversteher, aber ich finde sie ja eher unsympathisch, wenn ich mir da so anhöre.
Oh, nee, das ist ja, ich meine, was wir Menschen mit in Tierhaltung machen, wird uns Menschen ja auch unsympathisch machen.
Das stimmt allerdings, da hast du sicherlich recht. Und das ist interessant, ich habe auch gelesen, es gibt Kuckuckswespen. Das heißt, die gehen in die Bauten anderer Insekten rein und legen da ihre Eier rein.
Genau, das machen die. Und genau wie der Kuckuck nutzen sie das. Da gibt es auch die Goldwespen machen das so. Die gehen in Nester von Wildbienen rein, aber auch in Nester von anderen Wespen, legen dort ihre Eier und die ernähren sich dann von dem eingetragenen Pollen oder dem eingetragenen Futter der anderen Wespen.
Mhm. Boah, spannende Taktik, würde ich mal sagen. Ich habe irgendwo auch mal von einem Bienenwolf gehört. Das ist auch eine Wespe. Das ist wahrscheinlich so ein Kuckucksviech, oder?
Nee, der heißt Bienenwolf, weil er sich hauptsächlich Bienen, Honigbienen fängt, um damit seine Jungen zu füttern. Und genau dieser Bienenwolf hat eine auf ihn spezialisierte Goldwespe, die nur in seine Nester reingeht. Wenn der Bienenwolf nicht da ist, gibt es auch die Goldwespe nicht.
Ah, das heißt also, die Goldwespe ist eine Kuckuckswespenart und der Bienenwolf ist eine Solitärwespe vermutlich, oder wie,
genau,
die also solitär alleine lebt und sich auf Bienen als Beute spezialisiert hat.
Genau, die ist solitär.
Okay, und dann gibt es noch die Pflaumenkuchenwespe, das ist aber dann wahrscheinlich die deutsche Wespe oder die gemeine Wespenart.
Genau, und bei all diesen ganzen solitären Wespenarten müssen wir gar keine Angst haben. Für die sind wir eigentlich komplett uninteressant, die machen uns nichts und stören uns nicht und das ist die große Mehrheit der ganzen Insekten.
Viele von denen sind auch gar nicht gelb-schwarz, oder? Also gelb-schwarz gilt ja so als so eine Warnfarbe, glaube ich, im Tierreich.
Ja, das ist eine absolute Warntracht. Es gibt diverse andere Wespenarten, auch schon in Deutschland, die fast tropisch anscheinen, die von blau, grün, rot und fast metallisch schillernd, haben wir eigentlich alle Farben dort vertreten. Ganz besonders bei den sogenannten Goldwespen.
Okay, das heißt also, Wespen müssen nicht unbedingt zwingend gelb-schwarz sein. Andere Frage, wie wird man die Tiere wieder los? Man findet im Internet diverse Tipps. Viele davon helfen irgendwie nicht so richtig. Ich habe mal probiert mit Basilikum. Angeblich mögen die kein Basilikum. Hat jetzt nicht erkennbar zu einem Effekt geführt. Was würdest du sagen?
Ja, die allermeisten Sachen, auch die so häufig gelobten Papiertütchen, bringen eigentlich gar nichts. Also wir haben das gerade selber...
Was ist mit Papiertütchen? Kenne ich noch nicht.
Papiertütchen wird gesagt, dass dann die Wespen denken, da ist ein Nest von einer anderen Wespe und da gehe ich dann nicht hin, weil die ja sehr eigentlich dominant ihr Revier verteidigen. Aber das bringt eigentlich gar nichts, weil genau die beiden Wespenarten, die uns so penetrant nerven, nisten eher in Hohlräumen, also betrifft es sie gar nicht. Und die ganzen Sachen, die man so immer liest, haben meines Erachtens kaum bis gar keine Wirkung. Da ist es einfach das Wichtigste, dass man sich daran hält, nicht anpusten, nicht hektisch reagieren, sondern vorsichtig und ruhig sein. Und wenn es gar nicht anders geht, wenn man jetzt ein Wespennest hat, das direkt im Sitzbereich, also auf der Terrasse oder so ist, wo man ist, dann muss man sich einen Fachmann holen, der dann guckt, ob man die umsiedelt oder im schlechtesten Fall vielleicht auch etwas gegen die Wespen unternimmt.
Also das heißt, auf der einen Seite darf man nicht selber da tätig werden, wenn ich das richtig weiß, weil die Wespen auch unter Schutz stehen, also man darf die nicht umbringen. Andererseits gibt es aber schon dann Ausnahmen, wo Schädlingsbekämpfer sagen, okay, weg mit den Tieren, umsiedeln, klappt irgendwie nicht, müssen wir ausräuchern oder was ähnliches.
Genau, aber das dürfen nur dann die Experten machen. Wenn man das selber macht, kann es zu sehr empfindlichen Strafgeldern führen.
Okay. Dann, was mir noch neu war, ist, dass die, das sagt zumindest der Landesbund für Vogelschutz in Bayern, dass die Wespen irgendwie keinen Regen mögen und deshalb sollte man mal mit so einer Sprühflasche oder einer Wasserpistole rumspritzen, das würden die nicht mögen. Kann das funktionieren?
Das kann schon funktionieren, ja, absolut. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, aber es kann halt auch dazu führen, dass sie wieder aggressiv reagieren. Also ich wäre vorsichtig damit.
Also Wasserpistole probiere ich auf jeden Fall mal aus. Mal gucken, ob es klappt. Was du gesagt hast mit dem CO2, das ist auch ganz interessant, weil das ist ja, wir haben neulich mal einen Podcast gemacht über Mücken. Auch da ist das mit dem Anpusten nicht unbedingt so erfolgversprechend, weil CO2 lockt Mücken an und macht Wespen aggressiv.
Genau, also lieber vorsichtig atmen, anstelle von den Insekten entgegenpusten.
Den Wespen was zu essen hinzustellen, irgendwo in der Nähe, macht das Sinn?
Es wird von vielen geraten, aber ich würde eher davon abziehen, insbesondere das Hinstellen von Honigwasser und Ähnlichem ist unter anderem sogar schädlich, weil in dem Honig halt auch Krankheitserreger drin sein können und sich auch auf andere Tiere übertragen lassen. Also ich würde es eher nicht machen.
Das ist auch so ein bisschen so eine Art Doping, habe ich gelesen. Das macht die Wespen aggressiv, also Zucker und Honig. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist mal auf das abgefallene Fallobst, wenn man einen Garten hat, an irgendeiner Stelle zu sammeln, wo man nicht so oft hingeht. Das könnte doch sinnvoll sein. Oder lockt das die Viecher erst recht an?
Nee, das ist dann schon eher sinnvoll, als das großflächig liegen zu lassen. Und damit lokalisiert man die Wespen an einer Stelle. Das halte ich für sinnig. Insbesondere, wenn man mehrere Obstbäume im Garten hat.
Okay, das heißt, als wäre ein Fall für den Komposthaufen, dann sind die Wespen da und nicht unbedingt auf dem Kaffeetisch. Gut, dann habe ich noch in der Süddeutschen neulich gelesen, dass Dachse der schlimmste Feind von Wespen seien. Stimmt das oder ist das Quatsch?
Nee, kann ich mir gut vorstellen, dass Dachse gute Vernichter dort sind. Die graben dann solche Nester aus, weil da natürlich viele Larven drin sind, bedeutet viel Protein für den Dachs. Oder ansonsten haben wir noch den leider mittlerweile relativ selten gewordenen Wespenbussard, der halt auch noch ein guter Wespenfresser ist.
Ah, interessant. Also so ähnlich wie quasi der Bär, der dann die Bienenstöcke plündert, haben wir in Deutschland auch nur noch einen Bären, also momentan jedenfalls. Und ist der Dachs sozusagen ein Wespenfresser, wenn er denn welche findet. Und da geht es ihm vor allen Dingen wahrscheinlich auch um die Larven. Also nicht um, wie man oft denkt, bei den Bienen der Honig, sondern es sind vor allen Dingen die Larven, die für die Tiere dann interessant sind.
Oh, also beim Bär ist es wohl auch der Honig. Ist es dann eine Kombination aus beides. Sprich, sie kriegen viel Eiweiß und sie kriegen viel Zucker. Sie kriegen beides, was sie benötigen, um für den Winter möglichst schnell Fett anzusetzen.
Gut, dann reden wir nochmal über die Gifte von den Wespen. Die haben ja einen Stachel, um sich damit zu verteidigen. Mhm. Könnte auch interessant sein für medizinische Anwendungen. Okay, auf der einen Seite ist es gefährlich für Allergiker, könnte aber natürlich auch eine medizinische Anwendung spannend sein. Wie siehst du das? Hältst du das für realistisch?
Ja, absolut. Also es gibt ganz viele Sachen in der Medizin, die auf Insektengiften oder auf Giften aus der Natur basieren. Und da sollte auf jeden Fall geforscht werden, was man dazu noch machen könnte.
Also ich habe auch in dem schon genannten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, da steht, dass sozusagen dieses Antibiotika, ist ein Antibiotikum, was tatsächlich in diesen Stacheln, in dem Gift, in dem Wespengift drin ist, dass es auf Krebszellen das Wachstum tatsächlich zumindest im Labor gehemmt hat. Also vielleicht sind die doch nicht gar nicht so fies, sondern doch ganz nützlich.
Auf jeden Fall. Und je vielfältiger unsere Natur ist, je vielfältiger wir sie erhalten, umso stabiler ist sie auch gegenüber dem Klimawandel. Also die Wespen sind ein Teil dieses komplexen Netzwerks. Und wenn die rausfallen, ist es in jedem Fall geschwächt.
Okay.
Und was noch ist, ist, es überlebt auch wie bei den meisten Wildbienen nur die Königin, wie zum Beispiel auch bei den Hummeln, es überlebt nur die Königin. Und da kann man davon ausgehen, dass, und da merkt man, was da für ein unglaubliches Potenzial hintersteckt, von 1000 Königen überlebt etwa eine den Winter und die erste Zeit, wo sie ihr Nest aufbaut, bis zum großen Nest.
Also ein Promille, das ist ja nun wirklich nicht gerade sehr viel. Der Vorteil bei den Wespenplagen ist, im Oktober ist irgendwann vorbei, weil dann wird es zu kalt. Und dann sterben letztendlich die Stämme auf und nur die Königin überlebt. Und im nächsten Jahr geht es dann woanders wahrscheinlich wieder los, wo sie ihren Staat dann bilden.
Genau. Und durch lokale Wetterereignisse und allgemein durch ganz viele Faktoren, die beeinflussen, wie viele Wespen überleben, wie viele Wespen vorhanden sind, kann das ganz stark variieren. So kann in einer Stadt eine Wespenplage schon vorhanden sein, während in einer anderen Stadt 100 Kilometer weiter eher wenig Wespen vorhanden sind. Deswegen ist es immer ein Empfinden, aber auch eine lokale Sache. Man kann seltenst von einer deutschlandweiten Plage reden. Das sind immer lokale Ereignisse.
Das heißt, es ist wahrscheinlich bei Insekten ohnehin unglaublich schwer abschätzen zu können, wie sich die Populationen entwickeln. Wir beobachten ja mit Sorge ein generelles Insektensterben, aber das beruht auch nur auf sehr wenigen tatsächlichen Zählungen, ne?
Schon, aber die Zählungen, die jetzt alle vorhanden sind, die gehen über viele Jahre mittlerweile und zeigen schon einen drastischen Rückgang, der dort in der Gesamtmenge der Insekten vorhanden ist. Mhm. Da können wir schon sicher von ausgehen, dass wir dort eine drastische und beängstigende Situation haben.
Zu den Insekten gehören bekanntlich auch die Wespen und mit denen werden wir die nächsten Wochen und Monate sicherlich leben müssen oder leben können und wollen. Ein bisschen Toleranz hilft da weiter und im Oktober ist die Geschichte dann auch erstmal wieder um. Vielen Dank, Florian Lauer.
Vielen lieben Dank für das schöne Interview und dann noch eine wespenstichfreie Zeit.
Ich habe vorhin erwähnt, dass der Bienenwolf weder eine Biene noch ein Wolf ist, sondern eine Wespe. Umgekehrt gibt es aber auch Tiere, die sich als Wespe ausgeben, aber gar keine sind. Schwebfliegen zum Beispiel, zur Abschreckung, also so eine Art Angeber eigentlich. Es gibt sogar Seewespen. Das sind allerdings keine Insekten, sondern ziemlich giftige Quallen, denen man besser aus dem Weg gehen sollte. Aber zumindest haben die es nicht auf den Pflaumenboden abgesehen. Das war's von uns in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und hört gerne wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.